Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe. Gott ist allmächtig. Vielen Dank, dass ihr uns mit diesem Lied, mit der Musik dazu begrüßt habt. Und ich grüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Sonntag mit dem Wochenspruch des 5. Sonntags in der Passionszeit. Der steht in Matthäus Kapitel 20 in Vers 28. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wir hören zu Anfang einige Auszüge aus dem Psalm 73. Ich lese nach der Bibelübertragung Gute Nachricht. Ein Lied Asafs. Ich weiß, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragten, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck. Ihre Gewalttätigkeit ist wie ein kostbares Kleid. Ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie Sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, und es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Dennoch bleibe ich fest an dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Wir beten miteinander. Dir nahe zu sein, ist unser ganzes Glück. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns mit diesen Worten heute Morgen begrüßt. Wir kommen zu dir, unser großer Gott, und wir preisen deinen heiligen Namen. Wir danken dir dafür, dass du uns diesen neuen Morgen schenkst, wieder einen Sonntag, an dem wir miteinander im Frieden Gottesdienst feiern dürfen, dich loben und auf dein Wort hören. Und wir wissen uns verbunden mit allen Christen rund um den Weltball, mit allen, die auch heute in deinem Namen zusammenkommen. Wir bitten dich auch für sie um deinen Segen. Wir kommen aus einer gefüllten Woche und danken dir, für alle Hilfe, Bewahrung und Kraft, mit der du uns bis heute getragen hast. Und wir bringen dir alles, was uns Not macht und auch das, wo wir versagt haben. Herr, bitte vergib uns unsere Schuld und richte uns neu aus auf dich. Führe unsere Herzen zur Ruhe durch dein gutes Wort. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Gelobt sei dein Name. Amen. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Mit diesem Bekenntnis eines tief angefochtenen Beters am Ende eines quälenden Gedankenkarussells, als er zum Frieden fand, führt uns Psalm 73, den wir gerade gehört haben, direkt zu dem Thema, das wir in den Andachten unserer Frauenfreizeit in den letzten Tagen behandelt haben. Es lautet ganz einfach: Zum Glück. Die Untertitel können Sie sich anschauen, da hinten auf dem Tisch, der sich so entwickelt hat. Ein Lebensweg mit vielen Erfahrungen, wo Jesus unser Glück ist. Doch was ist eigentlich wahres Glück in der Sicht der Menschen von heute? Glücklich sein ist ja ein großes Thema, ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mitbekommen hat, dass am 20. März, das war der letzte Montag, der Weltglückstag war. Hat das jemand mitgekriegt? Es gibt ja heute für alles Tage, die Strumpf-, die Sockentage und die so weiter, Nudeltage und so, der Weltglückstag. Und wissen Sie auch, dass es in Deutschland ein Ministerium für Glück und Wohlbefinden gibt? Die selbsternannte Glücksministerin Gina Schöler gründete diese bundesweite Initiative. Sie gehört zwar nicht zum Parlament in Berlin, wird aber dort sehr wohlwollend gehört, ist also schon da gewesen und hat sehr viel, findet sehr viel Beachtung. Sie ist europaweit unterwegs mit der Botschaft, das gute Leben müsse man selbst in die Hand nehmen, um mit Kreativität, Empathie und Humor gemeinsam das Bruttonationalglück zu steigern. Also sie wird durchaus ernst genommen. Wer einen Computer hat, kann das mal googeln. An der renommierten Yale-Universität im US-Bundesstaat Connecticut hat man einen sehr gefragten Online-Kurs eingerichtet und da kann man glücklich sein studieren. Und in Heidelberg entwickelte schon 2007 der Schulleiter Fritz Schubert das Unterrichtsfach Glück. Und er bildet tatsächlich bis heute an seinem pädagogischen Fritz-Schubert-Institut, hat er schon über 2000 Lehrer und Führungskräfte ausgebildet. Und etwa 300 Schulen in Deutschland und im Ausland, vor allen Dingen Österreich und Schweiz, haben dieses Schulfach Glück schon übernommen. Da wird Religionsunterricht abgeschafft und dann kommt das Schulfach Glück. Glück kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort Gelucke. Und das heißt eigentlich gelingen. Doch wie gelingt ein Leben? Die Glücksforschung, die seit den 1980er Jahren einen großen Aufschwung erlebt, umschreibt Glück mit Lebenszufriedenheit. Dazu gehört zum einen das wirtschaftliche Wohlergehen, dann die persönlichen Beziehungen und die Gabe, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Und wenn diese Faktoren in ausreichendem Maße vorhanden sind, gilt jemand als glücklich. Also wer glücklich ist, sitzt sozusagen wie auf einem bequemen Stuhl mit vier stabilen Beinen. Haben Ihre Stühle alle vier Beine? Ja, ne? So. Und Sie sitzen auch alle gut und sicher. Ja? Also ich habe zu Hause auch mal schon mal einen Stuhl gehabt, der wackelt, oder einen Schreibtischstuhl, wo so ein Rad abgegangen ist. Ja, also ein Stuhl, vier Beine. Ich musste so denken an diesen großen roten Stuhl, an dem ich immer vorbeifahre, wenn ich zur Autobahn fahre. Der kann sich jetzt immer daran erinnern, an diesen Stuhl. Das erste Stuhlbein heißt: Ich bin geliebt, versorgt, geborgen. Meine körperlichen Grund, das ist jetzt alles noch weltlich gesprochen. Meine körperlichen Grundbedürfnisse und mein Bedürfnis nach Sicherheit ist erfüllt. Ich habe ein Zuhause, ich habe einen Menschen oder mehrere, die mich lieben und zu mir stehen. Und wir wissen das ja, das Wichtigste, was ein Kind braucht, ist Geborgenheit in einem Nest, wo es sicher ist und mit Liebe umsorgt ist. Also erstes Bein, ich bin geliebt, versorgt, geborgen. Das zweite Stuhlbein, ich bin nicht allein. Wir alle haben soziale Bedürfnisse. Wir brauchen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Gemeinschaft, in der wir Beachtung finden. Wir brauchen Beziehungen zu anderen Menschen, nicht nur in der Familie. Wir brauchen auch soziale Kontakte im Beruf, in der Freizeit, in der Gemeinde. Gemeinschaft mit anderen bedeutet Stärkung, Sicherheit, Unterstützung, Austausch, Korrektur und Weiterkommen. Das dritte Stuhlbein, ich werde gebraucht. Das, was ich tue, gibt meinem Leben Bedeutung, denkt man. Bedeutung, Sinn und Zufriedenheit. Dann erfahre ich Anerkennung und Wertschätzung. Aber manchmal wünschen wir uns ja auch so eine Zeit, wo keiner uns braucht, wo wir einfach mal unsere Ruhe haben können. Und wenn dieser Wunsch dann wahr wird, zum Beispiel in der Corona-Isolationszeit oder im plötzlichen Ruhestand, dann fühlen wir uns ziemlich schnell unzufrieden, unausgefüllt, leer, nicht gebraucht. Ich denke wie an meine Kollegen im Lehrerkollegium, wenn die im Ruhestand waren, die kamen immer zur großen Pause und setzten sich dazu. Es fehlte etwas. Wenn wir uns nicht gebraucht fühlen, wackelt auch das Stuhlbein. Eins. Und das vierte, ich habe ein Ziel für mein Leben. Ein Ziel, das wirklich erstrebenswert ist. Aller Mühe wert, für das es sich lohnt, auch auf anderes zu verzichten. Der Blick auf ein solches Ziel hilft mir, auch in Durststrecken und Wüstenzeiten durchzuhalten und weiterzugehen, so wie der Blick auf die Medaille beim Läufer eines Marathonlaufes alle Reserven mobilisiert, auch wenn fast keine mehr da sind. Doch Vorsicht, wir haben es schon gemerkt, kein Stuhl hält für immer. Es gibt gute, stabile Stühle, und das sind diese hier, aber es gibt auch welche, die ganz schnell wackeln. Wenn aber ein Stuhlbein locker ist oder angeknackst oder sogar wegbricht, dann gerät der ganze Stuhl in Schieflage. Und wo soll man dann sicher und glücklich sitzen? Was ist denn, wenn unser Wohlstand wackelt, wenn wir uns nicht mehr alles leisten können, was wir gewohnt sind? Wenn die Aussicht auf das Rentenalter uns Angst macht? Oder wenn ein grausamer Krieg an unseren Herzen rüttelt? Was ist denn, wenn wichtige Beziehungen zerbrechen? Wenn die Liebe zu Bruch geht? Wenn das Traumhaus noch steht, aber die Familie, für die es gebaut wurde, zerbrochen ist? Was ist, wenn Leute dicke Bankkonten haben, aber keine Freunde? Wenn jemand alles hat und doch nicht mehr leben will? Und was ist vom Glück übrig, wenn keine Aufgaben mehr auf uns warten oder wenn wir durch Krankheit nichts mehr tun können? Wenn uns der Sinn und das Ziel des Lebens vernebelt ist, dann knickt das Gefühl des Glücks ein und wir mit. Was bleibt uns dann? Was helfen uns dann die Glücksforscher und die Glücksministerin mit ihren guten Ideen? Wer in Gottes Wort hineinschaut, entdeckt, alles ist ganz anders. Zum Glück. Lassen Sie uns jetzt darum miteinander auf den schauen, der wirklich der einzige Fachmann, ja der Urheber des bleibenden Glücks ist, Jesus. Erstens, Jesus allein hat die Antwort auf die Frage nach dem Glück. Am Anfang seines öffentlichen Wirkens hielt Jesus eine wichtige Rede. Das ist so bei manchen auch das Erste, was ihnen einfällt, bei glücklich ist. Umgeben von einer großen Volksmenge war Jesus auf einen Berg gegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und damit hat er gezeigt, dass er seinen Jüngern jetzt etwas ganz Wichtiges sagen wollte, wenn er sich setzte und lehrte. Denn den Jüngern galt diese Rede vor allem, die Bergpredigt. Die Menschen hatten schon vorher sehr deutliche Worte von Jesus gehört. Ernst und eindringlich hatte er sie zur Umkehr zu Gott gerufen. Tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Mit Jesus, der als Licht in diese Finsternis der Erde kam, war das Reich Gottes den Menschen nahe gekommen. Nun gab der Herr des Reiches mit der Bergpredigt sozusagen seine Regierungserklärung ab. Seine Nachfolger sollten wissen, was unter seiner Herrschaft gelten sollte. Die Jünger traten nahe an Jesus heran, gespannt, was nun kommen würde. Und dann das Überraschende. Jesus begann seine Rede nicht mit einer langen Reihe, Liste von Gesetzen. Das ist schon mal ganz anders. Nein, er sprach als erstes vom Glück. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ein Kritiker würde hier vielleicht spöttisch fragen, sind das nun Seligpreisungen oder Zumutungen? Wir haben uns so gewöhnt an diese Seligpreisungen und denken gerade, ach wie schön, glücklich und das Himmelreich. Aber wer das zum ersten Mal hört, der denkt vielleicht, wo ist hier das Glück? Um im Bild des Stuhles mit den vier Beinen zu bleiben, glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Bin ich denn dann noch was wert, wenn ich arm bin vor Gott? Bin ich denn dann geliebt? Was habe ich denn dann zu bieten? Oder glücklich sind die, die trauern. Trauern und Leid tragen, dazu muss man doch gar nichts sagen. Da bricht doch der ganze Lebensstuhl auf einmal zusammen. Glücklich sind die Sanftmütigen. Werden denn solche Menschen nicht leicht übers Ohr gehauen und ausgenutzt und das soll dann Glück sein? Glücklich sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Aber wer nach etwas dürstet, dem fehlt doch was. Unerfüllte Sehnsucht, wie kann man denn da glücklich sein? Wie kann man sich denn da geliebt fühlen? Wie kann man denn in ungerechten Verhältnissen glücklich sein? Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, um meinetwillen beschimpft, verfolgt, verleumdet, geborgen, geliebt, nicht allein. Können Menschen, die so leiden, glücklich sein? Da bricht doch auch der ganze Lebensstuhl zusammen. Natürlich hat jetzt mancher von Ihnen schon gedacht und wird auch jeder Bibelkenner und jeder, der bei der Textlesung gut zugehört haben, sofort sagen, du hast ja das Wichtigste unterschlagen, den Trost, den Lohn, die Verheißung, die am Ende steht. Richtig. Darum wollen wir jetzt das ganz andere Glück entdecken, das Jesus uns in seiner Bergpredigt aufzeigt. Es ist eine Glückseligkeit, die der Mensch alleine nicht schaffen kann. Alles ist ganz anders. Wir haben gehört, erstens, Jesus allein hat die Antwort auf die Frage nach dem Glück. Zweitens, Jesus allein schenkt das wahre Glück. Wenn er sagt, glücklich sind, dann gebraucht er das Wort Makarios. Wer auf der Frauenfreizeit war, der hat das gestern schon von Schwester Magdalene gehört. Und das bedeutet Makarios, glücklich, glückselig bedeutet es. Glückselig, völlige Zufriedenheit besitzend oder auch hoch zu preisen, geradezu zu beneiden, zu beglückwünschen sind die, welche? Pünktchen, Pünktchen. Makarios, dieses Wort bezeichnet nicht jemanden, den Gott durch äußerlich wundervolle Lebensumstände glücklich macht, also durch das Traumhaus oder durch das schicke Auto oder durch die Superfamilie oder was auch immer. Makarios ist einer, den der Herr für Zeit und Ewigkeit völlig zufriedenstellt, weil er in sein Lebenshaus eingezogen ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Makarios, glückselig zu sein, das bedeutet, zum Reich Gottes gehören zu dürfen. Gemeinschaft haben zu dürfen mit dem Herrn, der schon jetzt und dann einmal endgültig für ewig all unseren Mangel ausfüllt. Das ist das Große. Jesus beginnt seine Regierungserklärung nicht wie andere Regenten mit Ansprüchen, sondern mit Zusprüchen, mit Verheißungen. Er spricht eine Einladung aus, eine Einladung in das Glück der engen Gemeinschaft mit ihm und in seine Nachfolge. Und doch klingt, wie wir das ja gerade ein bisschen aufgeschlüsselt haben, in jedem ersten Teil jeder Seligpreisung ein tiefer Ernst mit, der aufzeigt, was es bedeuten kann, was es kosten kann, an diesem Glück mit Jesus teilhaben zu dürfen. Jesus lädt uns ein zu einer Entscheidung für diesen ganz anderen Weg des Glücks. Wir dürfen die Seligpreisungen verstehen als Gottes einladende Hand, die er mitten in unser Leid, mitten in unsere Sorgen und in unsere Schuld hineinstreckt, um etwas anders und neu zu machen. Und die uns zeigt, Gott will euch haben. Er hat noch was mit euch vor, auch wenn es um euch herum vielleicht gerade ganz dunkel ist. Was sind das nun für Menschen, die Jesus glücklich preist? Wir bleiben nicht bei dem oberflächlichen, kritischen Gedanken vom Anfang stehen. Wir können an diesem Morgen natürlich nicht alle Seligpreisungen betrachten, da müsste man eine Bibelwoche machen, zu jeder Seligpreisung einen Tag. Wir richten jetzt unser Augenmerk auf die Verse 3 und 4 und 6. Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So lesen wir es in der neuen Genfer Übersetzung. Die Elberfelder Bibel übersetzt: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die arm sind im Geist. Das sind solche, die durch das Wirken des Geistes Gottes in ihrem Herzen erkannt haben, dass sie Gott nichts zu bringen haben, dass sie mit leeren Händen vor Gott stehen. Ich habe bei mir zu Hause in Westfalen eine Frau auf der Fensterbank stehen. Direkt neben dem Stuhl, in dem ich immer meine stille Zeit mache. Und diese Frau erinnert mich jeden Tag daran, dass ich mit leeren Händen vor Gott stehe und stehen darf. Dass ich still mit leeren Händen vor Gott stehen darf und alles von ihm erwarten. Ob das nun der Haushalt ist, ob das die Vorbereitung einer Predigt ist, ob das die schwierigen Verhältnisse sind, in denen ich Sorgen habe. Ich darf entspannt mit leeren Händen vor Gott stehen. Ich darf mich darauf verlassen, dass er sich freut, wenn ich mich traue, einfach zu ihm zu kommen, wie ich bin. So wie es mir gerade geht, obwohl ich nichts aufzuweisen habe als ein armes Herz und ein armes Leben. Nichts, womit ich mir den Himmel verdienen könnte. Aber wäre das nicht schöner, wenn ich ihm Dinge bringen könnte, die mir heute gelungen sind für sein Reich? Momente, wo ich mich zum Opfer durchgerungen habe, Menschen, denen ich zum Segen wurde, geistliche Ergebnisse meiner Arbeit, gute Beurteilungen von anderen. Wäre das nicht schöner? Und manches ist vielleicht gelungen und manches hat anderen wohlgetan. Aber wenn ich irgendetwas vorzuweisen hätte, wenn wir irgendetwas vorzuweisen hätten, wer hat das denn gewirkt? Wir oder er? Hat Jesus allein uns nicht alles geschenkt, was wir zum Einsatz bringen dürfen? Und wenn etwas misslungen ist, nimmt nicht auch Jesus allein es mir ab? Meine Enttäuschung über mich selbst, meine Verletzungen durch Kritik? Ich darf vor ihm alles loslassen und im Blick auf meine leeren Hände mich demütig und dankbar stark in seine große, starke Hand fallen lassen. Und im Blick auf die Zukunft darf ich auch erwartungsvoll ihm meine leeren Hände hinhalten. Er wird sie füllen mit allem, was zum Guten nötig ist. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Das darf unser tägliches Gebet sein. Auf diesen Mut, mit unserer Leere und inneren Armut zu ihm zu kommen, wartet Jesus. Denn dann kann er das Entscheidende tun, was zur Glückseligkeit führen wird. Er vergibt uns jeden Tag neu unsere Schuld und schenkt uns sein Himmelreich. In 1. Timotheus 1, Vers 15 lesen wir: Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Er sagt: Komm, halt mir deine leeren Hände hin. Ich will sie dir füllen. Sag mir deinen Mangel, dein Ausgebranntsein, deine Enttäuschung darüber, dass du so gar nicht zu mir passt. Ich mache dich passend. Und zwar nicht erst am Ziel deines Lebens in meiner himmlischen Herrlichkeit, sondern schon hier, an jedem Tag deines kleinen Alltags. So lesen wir es im Kolosser 1, Vers 12 in unterschiedlichen Übersetzungen. Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig, der euch passend, der euch fähig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Und wie hat er das geschafft? Er hat es vollbracht, indem er für uns starb. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Aber das ist nur der Anfang. Es geht weiter. Der, der uns mit seinem Blut erkauft hat, hat noch was mit uns vor. Paulus schreibt den Christen in Ephesus: Er, Gott, öffne euch die Augen eures Herzens, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Epheser 1, Vers 18. Darum, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Schauen wir nun auf Vers 4. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Jesus selbst weiß, wie schrecklich der Tod uns in Tiefen der Verzweiflung stürzen kann. Das Glück liegt ja nicht in der Trauer, nicht im Tragen des Leides. Jesus selbst hat ja geweint, als die Krankheit seinen Freund Lazarus aus dem Leben gerissen hatte. Und Jesus sieht mit liebendem Herzen die Not jedes Trauernden. Er leidet das Leid jedes Leidenden mit. Er versteht auch den, der in der Dunkelheit des Nichtverstehens unterzugehen droht. Und Jesus allein kann wirklich trösten. Und doch spricht er in dieser Seligpreisung nicht vorrangig von denen, die um einen verstorbenen Menschen trauern oder um die notvollen Zustände in dieser Welt. Ich denke an den König Hiskia. Ein Bekenntnis von ihm lesen wir oft auf christlichen Beileidskarten. Er sagt es in Jesaja 38, Vers 17. Siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Ich weiß noch, wie mir das eine Schwester beim Tod meines Vaters schrieb und wie mich das gestärkt hat. Aber dann habe ich hinterher erkannt, was machte denn den Hiskia so trostbedürftig? Er hatte eine lebensgefährliche Krankheit hinter sich. Und in der Krisis seiner Krankheit bat er Gott um Verlängerung seines Lebens. Und der Herr schenkte ihm 15 weitere Lebensjahre. Wenn das kein Grund zum Lob und zum Danken war. Und doch, Hiskia beschreibt hier nicht den Trost durch die Heilung von seiner Krankheit, sondern er sagt weiter, siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, damit sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Diesen größten Trost brauchen wir wie Hiskia alle im Blick auf unsere Sündenverlorenheit. Wir brauchen es, dass Gott unsere Schuld so hinter sich wirft, dass er sie nicht mehr anschauen will. Es gibt ja diese Bewegung, manche Leute machen das ja mal, so nach dem Motto, vergiss es. Ja? Hier geht es aber um ein etwas Schwerwiegenderes. Und darum spricht Jesus in seiner zweiten Seligpreisung wohl vor allem von Menschen, die untröstlich traurig sind über ihre Sünde und ihre Schuld. Gerade für sie ist er als Tröster gekommen, denn sie werden getröstet werden. Nicht mit billigem Trost, ist doch nicht so schlimm, sondern mit seinem teuer erkauften Trost, den in 1. Timotheus 2, Vers 6 Paulus schreibt, er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns aus aller Gewalt des Bösen zu befreien. Das ist der Trost. Jesus deckt unsere Schuld nicht einfach zu. Er legt mit seinen Worten die Finger in unsere Wunden. Aber er tut es, um uns zu heilen. Er ist der Heiland, der uns mit Barmherzigkeit anschaut und uns tröstet in unserer Sündennot. Und das ist unser Glück. Und noch was. Jesus bleibt nie bei unserer Vergangenheit stehen. Er ruft uns auf einen neuen Weg, so wie er es bei der Ehebrecherin in Johannes 8 tat. Ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und nun noch Vers 6. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt. Wie viele Menschen sehnen sich heute in ungerechten, leidvollen Verhältnissen nach Gerechtigkeit. So war das ja auch bei dem Beter, von dem wir am Anfang gehört haben, dem Beter von Psalm 73. Er beklagt die Ungerechtigkeit, dass es den Gottlosen so gut geht und schreibt selbst, es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und immer wieder meine Unschuld bewies. Ja, es gibt viel Ungerechtigkeit in der Welt. Fragen, auf die auch wir Christen keine letztliche Antwort haben. Noch nicht. Aber wir dürfen wissen, die Ungerechtigkeit ist nicht das Letzte. In 5. Mose 1, Vers 17 lesen wir, Gott selbst wacht über dem Recht. Und in 5. Mose 32, Vers 36, der Herr wird seinem Volk Recht schaffen. Und doch spricht Jesus auch hier von einer noch viel weiter und tiefer gehenden Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es geht um die Frage, die Martin Luther so umgetrieben hat. Wie werde ich gerecht vor Gott? Luther hatte alles versucht, um recht vor Gott zu sein. Fasten, Opfern, Selbstzüchtigung, Eintritt ins Kloster. Alles hatte ihm nicht die tröstende Gewissheit geschenkt, dass er vor Gott Recht sei. So wurde ihm, wie er das selber sagt, Gottes Gerechtigkeit zum Drohwort, zum Donnerwort. Bis zu jenem verändernden Tag, den er beim Lesen des Römerbriefes erlebte. Und er erkannte, Gott allein ist gerecht. Und wir Menschen können nur gerecht sein, wenn Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, überzieht. Dass Gott der Vater die Gerechtigkeit sieht, der Sohn für uns erworben hat. Wenn ich ihm meine ganze Schuld und mein ganzes ungerecht und unwürdig gelebtes Leben bringe, dann schenkt er mir seine Gerechtigkeit und bedeckt damit alle meine Sünde. Glücklich zu preisen sind die, die nach dieser Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden, ohne eigenen Verdienst. Und auch im Angesicht des Todes dürfen sie getrost sein, so wie das Nikolaus Graf von Zinzendorf gedichtet hat: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Wir merken, wenn Jesus sein vielfaches Glücklich ist ausspricht, dann ruft er es gerade denen zu, die in der Bedrängnis sitzen. Und auch der Theologe Helmut Thielicke, von dem wir gestern auch einiges gehört haben, fragte: Ist es nicht Hohn, diese alle selig zu preisen? Und dann ergänzte er: Aber hört, man darf bei den Seligpreisungen nicht von dem absehen, der sie sprach. Jesus weist bei all diesen Worten auf sich selbst. Denn alles ist ganz anders. Drittens, Jesus allein ist unser Glück mitten im irdischen Unglück und Leid. Er allein versteht, wie es uns geht. Er selbst hat jedes Leid, jeden Schmerz, jede Einsamkeit, jede Ungerechtigkeit am eigenen Leib durchlitten. Wenn wir seine Leidensgeschichte lesen, dann merken wir, in dem, was Jesus litt, hat er das Eigentliche getan, das Eigentliche, für das der Vater ihn auf die Erde gesandt hat. Er musste den schrecklichsten Kelch trinken, den je ein Mensch trank. Und er hat mitten in der tiefsten Anfechtung den Frieden gefunden, als er dem Vater sein bedingungsloses Ja gab: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war der Weg, auf dem Jesus uns die Tür zum Himmel öffnete. Heute aber herrscht er als der Lebendige, als der Auferstandene zu Rechten des Vaters im Himmel. Und von dort her sorgt er für uns. Ja, Jesus weiß nur zu gut, dass man auch im Leiden zerbrechen kann. Und doch sagt er selbst in die schrecklichsten Nöte hinein: Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, verfolgt, belächelt, übergeht. Und wir könnten das hier noch fortsetzen aus eigener Erfahrung. Der Weg zu der Glückseligkeit, von der er hier spricht, ist nur zu finden im Blick auf ihn, den Überwinder alles Bösen. Das ist Glückseligkeit, dass Jesus als der Mitleidende mitten unter uns ist, auch heute. Und dass er als der Auferstandene unsichtbar uns nah ist. Und dass er uns beisteht als der Heiland. Wir haben seine Zusage, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und dass er gerade die leeren Hände segnen will. Die Hände, die alle menschlichen Tröstungen längst verloren haben. Wir dürfen in unseren Alltagsnöten erfahren, wie unglaublich pünktlich Gott mit seiner Rettung zur Stelle ist. Einfach da ist, wenn wir es ihm wirklich zuzutrauen wagen. Und da könnte sich ja mancher von uns heute was erzählen. Wie er erlebte, dass Gott ihm einen Menschen geschickt hat, an dem er sich aufrichten konnte. Wie er uns ein Wort auffangen lässt, an das wir uns klammern können. Oder wie er, wie ich das schon erlebt habe, mir durch ein Kind, was draußen auf der Schaukel saß und ein Kinderlied sang, Jesus liebet alle Kinder, mich auf einmal mit Freude und Ermutigung erfüllt hat, denn ich bin ja auch ein Kind. Jesus ist da und er liebt. Wer es so wagt, nah in der Gemeinschaft mit dem allmächtigen Retter zu leben, unter dem von ihm geöffneten Himmel, der darf auch in den dunklen Schluchten seines Lebens Gottes Herrlichkeit über sich leuchten sehen. So wie es der Beter von Psalm 73 bekannte: Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Manche Christen, die um ihres Zeugnisses willen zu Jesus verhaftet wurden, bezeugen diese Tatsache. Wir hören das immer wieder bei Berichten aus Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Auch Horacio Herrera aus Kuba hat das erlebt und er schreibt, er war Pfarrer in einer Gemeinde oder Gemeindeleiter. Ein Mitglied meiner Gemeinde war wegen seines Glaubens über 15 Jahre lang im Gefängnis. Als ich ihn nach seiner Entlassung traf, sagte er mir, Pastor, nur die Gegenwart Christi hielt mich am Leben. In den Nächten voller Schatten und Ängste war er an meiner Seite. In seiner Gegenwart, das ist nicht nur eine theologische, theoretische Wahrheit. Nein, das kann man erfahren. Die schmerzhaften Erfahrungen, Horror, Bitterkeit, Zweifel, ja, auch Zweifel, vergehen, selbst unter schlimmsten Umständen, wenn Gott kommt und uns mit Frieden und Freude erfüllt. Der Prediger war selber im Gefängnis gewesen und er fragt jetzt weiter, müssen wir im Gefängnis sein, um seine Gegenwart zu erfahren? Nein, wir haben alle das Vorrecht, durch das Blut Jesu Christi ins Heiligtum kommen zu dürfen. Darum lasst uns hinzutreten. Je dunkler der Ort, zum Beispiel ein Gefängnis, desto heller wird das Licht seiner Gegenwart scheinen. Lasst uns immer zum Herrn hinzutreten, wenn es uns gut geht und wenn es uns schlecht geht. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. 30 Jahre Arbeit für Gott in einem atheistischen Land haben mich ein Geheimnis gelehrt. Die böse Stunde, die dunkle Nacht, der düstere Tag, die Versuchung, die Prüfung und all die Jahre der Verfolgung. Alles wird durch einen Augenblick in seiner Gegenwart entschädigt. Darum noch das vierte und letzte. Bei ihm geborgen, viertens, Jesus allein trägt uns durch zum ewigen, unvergänglichen Glück in seiner Herrlichkeit. Bei ihm geborgen dürfen wir auch in dunklen Zeiten getrost dem kommenden Tag entgegengehen. Glückselig dürft ihr sein, weil ihr einer unbeschreiblichen Herrlichkeit entgegengeht. Denn euch gehört das Himmelreich, ihr werdet getröstet werden, ihr werdet satt werden, Erbarmen finden, ja, ihr werdet Gott schauen und Söhne Gottes genannt werden. Darum kann uns diese dunkle Erdenwelt die Hoffnung auf die ewige Heimat nicht nehmen, weil der eine unter uns steht, der im Namen des Vaters gekommen ist und uns zuruft, glückselig seid ihr alle, die ihr mit mir unterwegs seid. Worin besteht nun das Glück derer, die mit Jesus unterwegs sind? Nicht, dass ihr Lebensstuhl nicht wackelt, auf dem sie sitzen. Im Gegenteil, sie sind oft auf schwankendem Boden unterwegs. So wie die Jünger damals im Sturm auf dem See. Wir sehen die Wellen, wir sehen das schwankende Schiff, wir sehen die verzweifelten Jünger. Und vorn, hoch aufgerichtet im Boot, der Herr. Er gebietet dem Sturm. Er setzt dem Angriff eine Grenze. Ruhig und erhaben steht er unter dem Panier seines Sieges. Das ist der alles überragende Mast, das Kreuz. Das ist das Zeichen seiner Herrschaft. Stürme, die unser Lebenshaus erschüttern, Erschütterungen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen wollen, gibt es überall und immer wieder. Aber wir sind mit Jesus im Boot. Er ist immer da in unserer Mitte. Und er ist mächtiger als alle bösen Gewalten. Er kann dem Sturm gebieten und die wilden Wasserwogen zur Ruhe bringen. Er ist der allmächtige Herr, unser Herr. Und das ist unsere Glückseligkeit. Darum aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr dafür, dass wir an deiner Hand, unter deinem Schirm und Schutz durch unser Leben gehen dürfen, dass du uns ans Ziel bringst, dass du uns immer wieder aufrichtest, dass du keinen von uns zurücklässt, sondern jeden mitnimmst, dich um jeden persönlich kümmerst. Und du hast alle Menschen in deinem Blick. Und wir beten jetzt auch besonders noch für die Menschen in Not, in Katastrophen und Hungergebieten, die vielleicht gerade den Blick auf dich nicht finden. Bitte erbarm dich über die Leidenden in den Erdbebengebieten in Syrien und in der Türkei und in der Ukraine. Nur du allein kannst wirklich helfen und das Wunder tun, dass dieser Krieg mit seinem schrecklichen Leiden ein Ende findet. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die um deines Namens willen verfolgt werden, für die, die in Gefängnissen sitzen und für ihre Familien, die um sie bangen. Und wir bitten dich, dass sie die Erfahrung machen, von der wir gerade gehört haben, dass du gerade im Dunkeln besonders nahe bist, dass du die Schmerzen linderst, dass du die Bösen zurückhältst und dass du deine Kinder zum Segen setzt als Zeugnis für andere. Und wir bitten dich für unser eigenes Volk um ein Aufwachen für dich und um Umkehr zu dir. Mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, kommen wir zu dir und wir beten, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abkündigungen gibt es nur eine und die heißt, nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst. Wir wollen uns nun miteinander unter den Segen des Herrn stellen und wenn Sie können und möchten, können Sie auch dazu aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche und bis zum nächsten Sonntag für die, die wiederkommen können. Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.